Vielen Dank, Jürgen, für deine Worte. Jetzt ist ja die Überleitung schon da. Ich möchte jetzt bitten, unseren Gast aus dem schönen Nachbarland Schleswig-Holstein, Robert Habeck, um seine politische Rede zu bitten. Robert Habeck ist, wie wir alle wissen, stellvertretender Ministerpräsident in Schleswig-Holstein und zuständiger Minister für, ich glaube, Umwelt, Klimaschutz und Landwirtschaft. Und irgendwas habe ich noch vergessen. Bitte, Robert, deine Rede.
Ja, danke für die Einladung. Ups, jetzt fällt mir hier der Zettel runter, aber den brauche ich vielleicht sowieso nicht. Vergessen hast du ländliche Räume. Also ich bin Christians und Stefans Kollege für die Landwirtschaft, aber eben auch als Minister für ländliche Räume unterwegs. Das ist ja irgendwie so ein, ja, wie soll man das sagen, wenn es mir gut geht, sage ich so eine Mini-Staatskanzlei, da kann ich alles machen, von Gesundheitsversorgung bis Mobilität, ohne in die Ressortkonflikte mit den anderen Kollegen zu kommen. Aber entsprechend passt es auch zu der Diskussion, die ihr heute führt, beziehungsweise die Entscheidung, die ihr hinbekommen habt. Denn all das, was wahrscheinlich mit reinschwingt, Harz und Göttingen zusammenzudenken, eine Zentrumstadt und wahrscheinlich, jedenfalls war ich mal vor anderthalb Jahren im Urlaub im Harz, eine schwierige Region, das gilt eben auch für Schleswig-Holstein. Und viele andere Sachen, die ihr angesprochen habt, die kenne ich, das erinnert mich so sehr an mein Umfeld. Ich wohne in Flensburg. Wie eine Krake drumherum ist der Kreis Schleswig-Flensburg. Das ist so wie Hamburg und Schleswig-Holstein. Oder nein, Niedersachsen und Hamburg ist vielleicht noch ein bisschen weiter. Das meiste liegt ja nördlich der Elbe. Aber wir kriegen es nicht hin, eine institutionelle Zusammenarbeit hinzubekommen. Und wir haben als Landesregierung zwar keine Kreis- oder Gebietsreform gemacht. Das ist bei uns jedenfalls mega unpopulär. Trotz guter demokratischer Argumente vor allem. Also lange wurde das unter haushalterischen Gründen diskutiert. Legt doch eure Kreise zusammen und dann kommt ihr mit dem bisschen Geld, was ihr habt, viel besser klar. Nein, für mich ist es vor allem ein demokratisches Argument, weil in diesen kleinen Orten manchmal nur noch Einheitslisten da sind und man kann eigentlich nur noch zwischen Ja und Nein entscheiden. Und eine kleine Klammer auf, da wo wir Windparks errichtet haben und Bürgervoten dagegen waren, da waren das meistens Gemeinden mit einer Liste. Und die ist mit 99% gewählt worden und voll an der Stimmung an der Bevölkerung vorbei. Also Demokratie heißt eben auch Auseinandersetzung und wenn sie zu klein wird, dann ist die Auseinandersetzung schwer möglich. Aber wir kriegen es nicht so richtig hin. Wir haben einmal als Landesregierung jetzt eine große Finanzreform gemacht, wo das Geld den Leistungen folgt, also ein bisschen Transferverschiebung aus den reicheren Kommunen im ländlichen Raum hin zu den Gemeinden und Städten, die Infrastruktur vorhalten. Aber was war das für eine Debatte? Was war das für eine, ja, die CDU hat gleich geschrien, Verlust von Heimat wird jetzt organisiert. Und ich finde es echt großartig, dass ihr das, wenn ich das richtig verstanden habe beim Zuhören, vor allem durch grünes Zutun, Jürgen hat ja gesagt, eine spinnerte Idee und Maria hat es so ein bisschen beschrieben, hinbekommen hat, diesen Schritt zu gehen. Ja, es ist einerseits nur eine Fusion von zwei Landkreisen, aber ja, es ist ein mutiger Schritt, Demokratie at work am Leben zu halten. Und da kann man stolz drauf sein, dass das von den Grünen ausgeht. Habt ihr super gemacht. Ich bin echt eifersüchtig. Aber ich will es eigentlich in meiner Rede gar nicht beim Konkreten belassen, denn ich glaube, das wisst ihr besser als ich, was das jetzt an Details nach sich zieht und welche Personen wie was gemacht haben, sondern vielleicht drei, vier Stichworte, die jetzt schon gefallen sind, ins Allgemeine heben. So ein bisschen überlegen, was ist eigentlich gerade los in Göttingen, in Niedersachsen und auch in Deutschland. Und das Erste, was man vielleicht feststellen kann, Jürgen hat es im Grunde angedeutet durch die vielen Namen, die er aufgezählt hat, Menschen machen Politik. Menschen machen Politik und das ist kein Organismus, der irgendwie da ist und für sich immer stabil ist und aus sich selbst heraus sich trägt, sondern Leute haben Ideen, Menschen organisieren sich, gründen Parteien, tragen Ideen nach vorne und setzen sie auch durch. Als die Brexit-Wahl war, gab es verschiedene Aussagen, die sehr irritierend waren danach. Die eine Aussage war, dass die Leute, die für den Brexit gestimmt haben, gesagt haben, naja, ich habe gedacht, auf meine Stimme kommt es nicht an. Und das Gegenteil ist wahr. Es kommt in der Demokratie auf die Menschen an, auf die Stimme, die sich artikuliert und versucht, eine Mehrheit zu erlangen. Und auch, dass es so knapp war und so knapp ist, ist nichts was Schlechtes. Das ist im Grunde das Wesen der Demokratie, dass es knappe Wahlergebnisse gibt. Ihr habt ja selbst eins in Niedersachsen. Wir haben in Schleswig-Holstein auch nur eine Stimmenregierung. Wenn es 90 oder 100% Mehrheiten geben würde, ich meine, ich hätte nichts dagegen, wenn die Grünen noch mehr Prozente haben, aber dann haben wir eben keine Demokratie. Also es kommt auf die Menschen an und das scheint mir vergessen gegangen zu sein in den letzten Jahren und Jahrzehnten. Und das ist für mich die Erklärung, und jetzt wird es mal kurz allgemein, bevor ich es versuche abzuleiten auf politische Handlungsfelder, ein bisschen die Erklärung für das, was Maria angedeutet hat in ihren Schlussworten und wahrscheinlich Stefan auch davor gesagt hat. Was ist eigentlich gerade los in Deutschland? Ja, da waren jetzt ein paar NPD-Leute und die sind irgendwie immer da und auch so schwer es erträglich ist, eine Demokratie hält 1-2% Knallköpfe immer aus. Das ist nicht unser Problem. Unser Problem ist, dass der Diskurs des rechten Randes immer mehr Raum greift, dass er weit ins bürgerliche Lager eingreift, natürlich sich in der AfD formiert, aber dann eben auch in den Thesen und in dem Gedankengut mehrheitsfähig wird in etablierten Parteien. Und das ist unsere eigentliche Herausforderung und das ist auch das Aushöhlen der Strukturen, weil wenn ich es zusammenfasse in einem Satz, was das Gefährliche daran ist, dann eben die individuelle Meinung aus der Politik zu drängen. Dass der Diskurs des rechten Randes, der völkische Diskurs, da schwingt es ja schon mit, ist ein Diskurs, der sich entfernt von Selbstbestimmung, von Rationalität, von Freiheit, von Aufklärung. Und da muss man wie ein Schießhund aufpassen und ich sage das auch selbstkritisch an uns Grüne. Ich finde auch wir selbst, unsere Partei, und wir sind wahrscheinlich die Letzten, die eigentlich anfällig sind für diesen Diskurs, müssen manchmal in Sprache, in Wording und in Argumentationsmustern aufpassen, dass wir nicht einschwenken auf das, was vorgegeben wird. Und das ist ein politisches Problem und es ist eine politische Arbeit. Ich will es an einem Beispiel deutlich machen, das mir eingefallen ist, als ich hier eben aus dem Bahnhof gekommen bin. Heike hat mich abgeholt. Ich brauchte keinen Polizeischutz, Heike, ich hatte ja dich. Es war super. Und die Nazis waren schon weg. Das habt ihr ja irgendwie organisiert. Ihr habt sie alle davor vertrieben. Aber Sebastian Haffner, Historiker, konservativer Historiker, einen, den ich vor, ja, weiß nicht, vor 20 Jahren mal gelesen habe, hat mal beschrieben in einer Autobiografie, dass so in der Zeit 1933 herum, er war sehr alt, er hat das also noch live miterlebt, das Gefährliche war, dass auf einmal das aufgeklärte Milieu, also das Bürgertum, gesagt hat, naja, es sind ja echt viele Juden als Professoren oder Banker unterwegs. Und sie haben nicht gesagt, ey, Moment mal, es sind echt viele antisemitische Sprüche unterwegs. Auf einmal wurde der Diskurs mehrheitsfähig. Wir reden darüber, oder Deutschland redet darüber, ob es Obergrenzen für Flüchtlinge geben soll. Wir reden nicht darüber, dass es Obergrenzen für Nazis geben soll. Wann sozusagen fällt der Diskurs so nach rechts, dass wir eigentlich nicht mehr merken, dass wir in den Argumentationsmustern sind, die wir eigentlich überwinden wollen? Und das Wort für das, um das wir uns Gedanken machen müssen, und das, wenn ihr heute irgendeine Tageszeitung durchblättert, ihr werdet das auf jeder Seite finden, ist Angst. Und zwar im Moment Angst vor Anschlägen, Angst vor Islamismus, Angst vor Terrorismus. Und um mal klein anzufangen, ich kenne das auch aus meiner Amtszeit, gar nicht in solchen Moment existenziellen Bereichen, sondern Angst vor Infraschall von Windkraftanlagen, Angst vor elektromagnetischem Smog, Angst vor großen Tierhaltungsanlagen. Und wenn wir ehrlich sind, wir kennen das auch als Grüne in unserer Parteigeschichte, Angst vor Atomkraft, Angst vor dem Dritten Weltkrieg, Angst vor dem sauren Regen, das ist ja sozusagen Gründungspathos dieser Partei gewesen. Wir haben irgendwann den Schwenk hinbekommen, aus einer Angst keine Erstarrung zu machen, sondern eine konstruktive Politik. Auf die Atomkraft gab es die erneuerbaren Energien, auf den sauren Regen gab es Umweltschutz und auf den Dritten Weltkrieg gab es eine Abrüstungs- und Pazifismuspolitik, auch wenn die danach sich in den Jahren ein bisschen verleppert hat, zugegebenermaßen. Aber es wurde dann ein rationaler, ein konstruktiver Diskurs. Wenn man in der Angst verharrt, dann schafften die Menschen sich eine subjektive Wahrheit. Und das ist das Problem. Sie ist subjektiv und damit nicht erreichbar für einen konstruktiven Diskurs. Aber es ist eine Wahrheit. Du kannst einem Menschen, der sagt, ich habe Angst, nicht sagen, hab doch mal keine Angst. Das geht nicht. Er entzieht sich sozusagen Argumentation, Rationalität und damit dem, was, ich sagte es eben, grüne Aufgabe ist, einen kritischen, einen selbstbestimmten, einen freiheitlichen Diskurs zu ermöglichen, aufzuhalten. Es müssen ja gar nicht alle unsere Meinung sein, aber leider. Aber alle müssen das Recht auf eine eigene Meinung haben. Und wenn der Diskurs der Angst mehrheitsfähig wird, dann wird das genommen. Und da stehen wir. Und das beobachte ich jetzt, und jetzt wird es mal kurz konkret in den Debatten, die wir vergegenwärtigen abends in der Tagesschau. Wer Angst hat, legt eine Politik auf, die ihn in seiner Angst bestätigt. Das ist das Irrationale daran, das ist das Gefühlte daran. Und deswegen sind viele Antworten, die jetzt in der Sicherheitsdebatte gegeben werden, in Wahrheit, wenn es sowas gibt wie Wahrheit, gar keine Antwort auf die konkreten Bedrohungsszenarien, auf die man Antworten geben muss. Und es steht den Grünen gut an, diese Antworten zu geben. Ja, es ist gut, wenn wir uns mit der Polizei auseinandersetzen, und zwar positiv. Es ist gut, wenn wir für die Polizei die Stimme erheben. Aber es ist schlecht, wenn wir diesem Diskurs des Angstmachens hinterherlaufen und die Antworten hinterher plappern. Und so ist es eben, wenn man überzieht in den bestimmten Sachen. Also die Abschaffung der doppelten Staatsbürgerschaft hat mit einer konkreten Antwort auf Bedrohungsszenarien gar nichts zu tun. Einsatz der Bundeswehr im Inneren. Stellt euch vor, was das mit euch macht, wenn irgendwelche schwer bewaffneten Soldaten mit Stahlhelmen dann das nächste Mal Silvester vorm Kölner Dom stehen. Fühlt sich man dann jemand sicherer? Wenn man Zäune zieht, wird man täglich daran erinnert, dass vor den Zäunen jemand ist, der einem was wegnehmen will. Und die Vorschläge, die jetzt von der CDU in den letzten Wochen gekommen sind, arbeiten genau mit diesem Muster, vielleicht ohne es zu merken. Aber das ist das Problem, das darf nicht mehrheitsfähig werden. Der Diskurs darf nicht mehrheitsfähig werden, und das Vehikel, über den er sich transportiert, das ist die Angst. Und das sagt man jetzt so einfach, und alle nicken und klatschen und sagen, ja, ja, Angst ist schon doof und wir sind doch eine mutige Partei und wir wollen Veränderung, Kreisfusion, erneuerbare Energien. Wir brauchen Freiheit und Mut und Raum für Mut, sonst können wir unsere Politik in die Tonne packen. Wir sind nicht gebraucht für eine Angst. Wir haben es geschafft, von der Angst in die konstruktive Politik zu gehen. Wir sind deswegen auch das politische Gegengewicht gegen AfD und angstmachende Parteien. Aber auch unser Raum wird enger, wenn dieser Diskurs des Angstmachens sich permanent durchsetzt. Und jetzt ist es verdammt schwer, sich zu überlegen, wie kann denn Politik auf diese Verstörung in der Gesellschaft antworten? Was ist das richtige Instrument? Was sind die richtigen Mittel? Nun, um sie zu geben, ist erstmal die erste Frage, was ist denn die richtige Analyse? Warum greift denn dieser Angstdiskurs so stark? Warum sind wir dafür so empfänglich? Und ich glaube, es ist zu kurz gegriffen, wenn man sagt, ja, weil wir die Bilder im September gesehen haben und die Grenzen waren offen und das hatte bei den Menschen ein Sicherheitsverlustgefühl ausgelöst. Mag bei einigen der Fall gewesen sein, aber ich glaube, es ist viel zu kurz gesprungen und vor allem vergisst es eine linke, eine aufklärerische Tradition. Tatsächlich gibt es zwei Momente aus der Vergangenheit, die diese Zeit geprägt haben. Und das erste ist, dass es tatsächlich ein soziales Auseinanderdriften der Gesellschaft gab. Das kann man beobachten beim Brexit, das kann man ein Stück weit beobachten bei der Verwirrung der Arbeiterparteien, linker Flügel, SPD und der Nähe zu Angstparolen. Die können es ja sozusagen kaum halten dahin. Und woran liegt es? Es liegt daran, dass Reiche reicher geworden sind und Leute ärmer geworden sind, dass man nicht verstehen kann, warum Milliarden in einer Nacht locker gemacht werden, die Banken zu retten und auf der anderen Seite Leute nicht nur ihr sauer erspartes Vermögen erst aufbrauchen müssen, bevor sie staatliche Unterstützung bekommen, sondern auch ein Diskurs um sich greift, der im Grunde für alle, die es nicht so dicke haben, das Bild zeichnet, naja, die sitzen halt im Netzunterhemd auf dem Sofa und trinken Bier, während sie irgendwie Soap-Operas gucken. Das meint man mit Neoliberalismus. Da ist der Diskurs auseinandergelaufen. Da hat man einen Teil der Gesellschaft, und zwar das, was man früher die Arbeiterklasse nannte, und jetzt man dann in der postmodernen Zeit danach durfte man ja nicht mehr über Klassen reden, die hat man ausgegrenzt, die hat man verloren, die haben keinen Ansprechpartner mehr gefunden. Und das ist auch der höhere Sinn für das Jahr 2016, 17, wenn über Sozialpolitik, Steuerpolitik, Verteilungspolitik geredet wird. Es geht aus meiner Sicht im Moment gar nicht so sehr darum, die Einnahmeseite des Staates zu erhöhen. Es geht darum, ein Gegengewicht zu schaffen, dass dieses abzusehende Gefühl, dass die einen machen können, was sie wollen und die anderen müssen dafür bezahlen, aufgebrochen wird. Wir verlieren die Mehrheitsfähigkeit für den demokratischen Diskurs, wenn wir den Menschen nicht nur das Gefühl geben, sondern das sichtbare Wissen geben, dass es gerecht zugeht in diesem Land. Und deswegen ist es gar nicht so wichtig, Und es nervt manchmal mich auch ein bisschen, weiß nicht, ob ich das jetzt in diesem Kreis hier sagen darf, der Streit, mit welchen Mitteln wir wie was machen. Also Vermögensteuer, Erbschaftssteuer, Grundsteuer und so weiter. Das ist, aber ja, das sind die Mittel, aber das Ziel darf nicht in Frage gestellt werden. Und zwar gar nicht wegen Rechentabellen und Excel-Tabellen oder so etwas, sondern weil wir als erste Beobachtung die Demokratiefähigkeit dieser Gesellschaft nicht halten können, wenn wir weiter ein Drittel der Gesellschaft immer stärker belasten, das immer ärmer wird und 1% oder 0,1%, je kleiner man es macht, umso perverser wird es ja eigentlich, sich verabschieden lassen aus dem Staat. Das darf nicht sein, die Mittel sind mir wurscht, aber das muss gestoppt werden und das muss umgedreht werden als Voraussetzung für eine intakte Gesellschaft. Und das Zweite, quasi auch historisch im Anschluss, wobei sich ja viele Politikfelder auch in der Bundesregierung verlängert haben, also wenn man sich die Geschichte von den TTIP- und CETA-Verhandlungen anguckt, die jetzt ja in ihre Endphase laufen und wenn es nach mir geht, tatsächlich in ihre Endphase laufen, das halte ich aus vielerlei Gründen. Einen habe ich eben angedeutet, aber auch aus demokratischen Gründen. TTIP, CETA machen uns zu einer Verbraucherdemokratie. Ja, also definieren alles nur noch über die billigen Preise. Wir sind aber eine Bürgerdemokratie. Wir haben auch Werte, die sich nicht nur in Geld und in niedrigen Lohnstückkosten bemessen lassen. Also ich kann damit wenig anfangen. Aber die Genese davon geht da tatsächlich rück auf Barroso und die frühen oder die späten 90er Jahre, als solche Pläne ersonnen wurden. Also ich will sagen, dieser Zug hat sich der Entsolidarisierung der Gesellschaft, der hat sich ja durchgetragen bis in unsere Gegenwart hinein und auch wir sind ja Teil ein Stück weit davon gewesen. Aber er ist überlagert worden von einem zweiten Gefühl, das nenne ich jetzt mal mit Diskurs der Alternativlosigkeit, ohne Frau Merkel persönlich in Haftung zu nehmen, weil wir es ja, vielleicht ihr nicht, aber ich und Leute drumherum, alle irgendwie so haben wollten. Es waren irgendwie bequeme Jahre. Es war gar nicht groß notwendig, sich auseinanderzusetzen. Jürgen hat es ja leidvoll erlebt. Ich meine, worüber wurde der letzte Bundestagswahlkampf geführt? Über Veggie Day und Autobahnmaut. Der Krieg in Syrien war da schon im Gang und die EU-Finanzkrise war voll da. Also es war, der Ansatz von uns Grünen war ja richtig, aber wir kamen nicht gegen an, gegen diesen Diskurs des, es ist ja doch irgendwie so alles alternativlos. Und wenn etwas alternativlos ist, dann ist das Ende der Demokratie. Dann muss man nicht mehr um Argumente ringen, dann muss man sich nicht bemühen, Leute abzuholen, dann muss man nicht kämpfen für sein Recht und auch akzeptieren, dass andere Meinungen haben. Dann muss man nur darauf hoffen, dass sich alle schlafen legen und sagen, ja, lass die mal machen. Und das hat Frau Merkel gesagt bei der letzten Bundestagswahl, beim Fernsehduell mit Steinbrück, Deutschlandkette um. Ihr Schlusswort war nicht, lasst uns kämpfen für eine friedliche, bessere, ökologischere Welt, sondern Sie kennen mich, jetzt gute Nacht. Das hat sie nett gemeint, also nicht gute Nacht, sondern gute Nacht, wie man Kindern gute Nacht sagt oder so etwas. Aber beides zusammengenommen, erst eine krasse soziale Undrift, die Verlierer produziert, und zwar gedemütigte Verlierer. Und auf der anderen Seite eine Sprache, eine politische Haltung, die dann auch noch auf der Herrschaftsseite im Grunde besserwisserisch agiert, obwohl es freundlich ist und nett ist, aber den Menschen nicht vermittelt, es lohnt sich für euch, euch zu beteiligen. Das fördert Trotz und Gegenwehr. Und deswegen ist es so unmöglich, das haben ja ein paar von uns schon erlebt, in Talkshows der AfD zu begegnen und den Wählern zu sagen, ey, wenn ihr die wählt, dann kriegt ihr erst recht Sozialstaatsabbau. Dann sagen die Leute, ja, darum geht es uns gar nicht. Das wissen wir. Trotzdem tun wir das. Wir wollen einfach mal ein Zeichen setzen. So geht es nicht weiter. Und da sozusagen endet die Möglichkeit für Grüne zu argumentieren. Aber die Aufgabe, die politische Aufgabe erst anzusetzen und das nicht größer werden zu lassen oder wieder einzudämmen, die beginnt erst. Und wenn ich das jetzt übersetze, 2 Minuten, 5, wie viel habe ich noch? Ich komme so ein bisschen in Fahrt.
2, 3.
Ich versuche es jetzt wieder zur Kommunale runterzukriegen. Aber wenn ich das übersetze in 3 Aufgabenfelder, und das meine ich, sind die anstehen, dann ist es das erste, die Auseinandersetzung Internationalisierung oder Renationalisierung. Und der Diskurs der Internationalisierung ist verhunzt durch das, was ich gesagt habe. Globalisierung, Internationalisierung, EU, das steht für Neoliberalismus, Beamtentum, Elite-Denken, das sind die da oben. Und ehrlicherweise, die Grünen gehören in der Wahrnehmung der von denen da unten, ein Bild, das ich hasse, zu denen da oben. Und trotzdem ist es richtig. Wir kriegen weder die Klimakrise noch die Finanzströme noch irgendwie sowas wie zerbrechlichen Frieden hin, wenn wir in die Nationalstaaten zurückgehen. Wahrscheinlich ist selbst Europa zu klein, aber sagen wir mal, für den Klimaschutz und die Energiewende ist Europa eine ganz gute Größe. Kleiner macht es das alles nur noch viel schwieriger. Für den Frieden, für die Transaktionen, die die großen Firmen machen, die sich jeder Steuerpolitik entziehen, müssen wir größer denken als im Nationalstaat. Also wir müssen internationaler Solidarität wieder einen guten Ruf geben. Das ist die erste Aufgabe. Die zweite Aufgabe ist, und das wären wir nicht die Grünen, die hätten die falschen Plakate gedruckt, ist die Entkoppelung von Wohlstand und Ressourcenverbrauch. Und das meine ich mal wegen der Kürze der Zeit ganz allgemein, schließt mit ein, dass wir uns abgewöhnen sollten, Tiere als Ressource zu behandeln, als wären sie Rohstoffe, die man fördern, verbrauchen und wegwerfen kann. Aber ja, die wachstumskritische Debatte, die total schwierig und total interessant ist, gibt es Grenzen des Wachstums. Man kann sie mindestens so beantworten, dass wenn wir keine Grenzen des Ressourcenverbrauchs einziehen werden, dann werden wir auch unsere Wohlstands- und Wachstumsgewohnheiten irgendwann dramatisch an die Wand fahren, von Gerechtigkeit mal ganz zu schweigen. Das ist die zweite grüne Kernaufgabe. Und die dritte Aufgabe ist, ich habe es schon angedeutet, Partizipation zu organisieren. Wo findet eigentlich was statt? Wer ist für was verantwortlich? Und da, das glaube ich manchmal mit Haltung jetzt modern oder Orientierung oder was auch immer, Gesellschaftspartei sage ich ganz gerne als Gegenbegriff zur Volkspartei, weil sie eben mit einschließt, dass man sich streitet, dass nicht alle quasi als Volk einer Meinung sein müssen, aber dass man doch sowas versucht wie einen Konsens, einen Gemeinsinn hinzubekommen. Das muss von den Grünen ausgehen. Alles drei. Ich glaube, ehrlicherweise, dafür sind wir gegründet worden, um das jetzt hinzubekommen. Und da haben wir uns hinentwickelt. Ihr in Göttingen mit eurem Wahlergebnis beim letzten Mal schon ein bisschen schneller als der Rest der Partei. Ich meine, ich wundere mich, warum alle sich über Baden-Württemberg so freuen, aber ihr habt doch schon 2011 die CDU überholt und irgendwie knapp 30% gemacht. Das wusste ich gar nicht. Also, all die Punkte, international denken. Maria hat gesagt, small is beautiful, aber Fusion, neue Horizonte, Gemeinsinn zu schaffen, das ist eben auch, also big, in dem Sinne big denken, auch beautiful. Also international denken. Eine Gesellschaft, wir haben das früher Multikulti genannt, ich würde mal das jetzt so übersetzen, die disparat ist, die ihre Orientierung, ihren Diskurs droht zu verlieren, zusammenzuhalten, war immer Gründungsidee der Grünen. Und natürlich Entkoppelung von Wohlstand und Ressourcenverbrauch. Deswegen heißen wir die Grünen und nicht die, ich weiß nicht, Sandfarbenen oder was immer ihr für eine Farbe wollt. Das ist die Aufgabe von uns. Und jetzt ist die Frage, ist die Aufgabe eine andere, eine größere, eine anspruchsvollere, als sie es vielleicht vor 10 oder vor 20 Jahren war? Sie ist zumindest eine schärfer gestellte. Und gar nicht, weil wir besser geworden sind, sind wir vielleicht auch, wir können es jedenfalls hoffen, wir arbeiten da täglich an uns, sondern weil erkennbar die anderen Parteien alles das drei im Moment nicht organisieren können. Und ich sage das fast leider, denn es ist nicht schlecht, wenn große Volksparteien eine Bindewirkung entfalten können. Und vielleicht kommt es ja auch wieder, dass die SPD interessant wird für eine Arbeitnehmerschaft. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn die Grünen wählen, aber dass sie sich verabschieden, Angst bekommen und dann einen rechten Diskurs aufmachen. Dagegen habe ich sehr was. Ich würde es mir also wünschen, dass es eine Mehrheitsfähigkeit in Sprache, in Haltung, in Politikübersetzung geben kann. Aber wenn es die anderen Parteien, wie im Moment erkennbar zu sehen, nicht leisten können, dann stellt sich doch die Frage an uns, können wir das leisten? Und ich sage, ja, wir können es. Wir können es zumindest leisten wollen. Scheitern kann man immer, aber wenn man sich nichts vornimmt, dann hat man das von vornherein in den Sand gesetzt. Und da die SPD zerrissen ist zwischen der Frage Nationalstaat oder Internationalisierung. Das ist die tiefere Erklärung von dem Eiern von Sigmar Gabriel für TTIP. Und auch strategisch nicht weiß, ob sie den Leuten, die Angst haben, Recht geben soll oder sagen, Leute, ein paar Flüchtlinge haben doch vielleicht viel mehr Angst als ihr. Die ersaufen nämlich mit dem Meer, denen müssen wir schon helfen. Das kann die SPD nicht auflösen, weil sie da keinen Kompass hat. Die CDU, ausgeblutet, vielleicht auch durch die Große Koalition, vielleicht auch, was man ja anrechnen muss, durch die Mitteverschiebung, die Frau Merkel gemacht hat, kriegt im Moment keine Mehrheitsfähigkeit organisiert in der Erklärung, was eigentlich los ist in einer disparaten Welt. Die Grünen haben alles, um das aufzulösen. Wir könnten es machen. Und ich glaube, wir sollten es machen. Ich habe das mal beschrieben und ich sage das jetzt nochmal. dass wenn wir unsere Geschichte in der Partei in Phasen einteilen, dann sind wir aus dem Protest gekommen, wir waren eine Protestpartei, das war die Phase der, wir haben Angst vor, dann wurde eine Projektpartei daraus, das war die Übersetzung von Angst in konkrete Projekte, Jürgens Atomausstieg, doppelte Staatsbürgerschaft, Homo-Ehe, einzelne Projekte, aber unter Rot-Grün mit Clement und Schilly und Schröder, ich meine, da kann Jürgen ja mal Geschichten beim Bier erzählen, wie lustig das war mit den Kollegen, nicht mit dem Anspruch, einem gesellschaftlichen Interpretationsanspruch. So, und jetzt ist es soweit. Jedenfalls sollten wir diesen Anspruch annehmen. Das ist auch meine Ableitung, warum ich mich so schwer tue mit Schwarz-Grün oder Rot-Rot-Grün. Ja, erstmal Grün. Erstmal durchdeklinieren, wohin die Reise gehen soll. Und dann werden wir mal gucken, wie sich die anderen dazu verhalten. Und am Ende des Tages werden wir uns vielleicht irgendwie aufstellen müssen. Aber erst einmal müssen wir uns doch nicht an denen orientieren, die im Moment politisch nicht das Nötige sagen, sondern einschwenken auf das, was uns eigentlich wegzieht von dem, was demokratisch gebraucht wird. Und ich habe damit angefangen und ich will damit enden mit dem Brexit-Vergleich. Ich habe vorhin schon gesagt, eine Stimme danach war, ich dachte, auf meine Stimme kommt es nicht an und das ist eben falsch. Es kommt in der Demokratie auf jede Stimme an und wenn das kein Grund ist, die Kommunalwahl ernst zu nehmen und dafür zu kämpfen, dann weiß ich keinen besseren. Aber es war eben auch am demografischen Bild zu erkennen, dass die Jungen, die Aufbruchslustigen, die Mutigen, die sind nicht zur Wahl gegangen. Zur Wahl gegangen sind die, die Angst hatten und den Diskurs der Angst gepflegt haben. Angry White Men, ja, wie man sagt, die Brexit-Leute, die sich verabschieden wollten. Und das ist der Appell, die Kommunalwahl hochzusetzen und ernst zu nehmen. Wir müssen irgendeine Form finden für Aufbruch, für Veränderungswillen, für Freiräume, für Gerechtigkeit, für Solidarität. Wenn wir das nicht bekommen, dann fällt uns der Laden auseinander. Und ich finde, und so trocken das klingt, Fusion von zwei Landkreisen, ihr habt mit diesem Beispiel ein super Beispiel gegeben, dass es möglich ist. Gewachsen in der Zeit, von den Grünen gemacht und durch Menschen mit menschlichem Antlitz versehen. Vielen Dank dafür, euch alles Gute für die Kommunalwahl.